886 Radiothek. Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen zu den Schlagzeilen und plaudern über ein paar der Top-Themen des Tages, wie gewohnt, um diese Uhrzeit. Und beginnen kurz mit einem Thema. Ich weiß, dass da viele dann sagen, na, geh nicht schon wieder und bitte und Ding und so viel. Aber es ist im vergangenen Wochenende eine Frage, zumindest neue Indikationen angekommen, dass jeder von euch dann für sich selber beantworten kann, wer tatsächlich nicht an Frieden interessiert ist in dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Und schauen wir uns mal an, was die Ereignisse sind. Ich mach's ganz kurz und dann weiß ich, jeder von euch selber kann sich ja dann die eigene Meinung bilden, ganz einfach. Aber zum Beispiel schreibt hier ORF.at, geballte russische Angriffe auf Ukraine und in der Oberüberschrift US-Hilfe ausgesetzt. Also in der letzten Woche insgesamt, nach dem Eklat, wo Zelensky im Weißen Haus war und Präsident Trump und Vizepräsident Biden, Vance, Präsident Zelensky von der Ukraine ja angeschrien haben, ihm Vorwürfe gemacht haben, ihn versucht haben, da bloßzustellen und so weiter und so fort, reden ja viele von einer Zeitenwende in der gesamten westlichen Weltordnung und Sicherheitsordnung eigentlich von diesem Tag aus. In der Woche danach hat dann Donald Trump zum Beispiel die Waffenlieferungen ausgesetzt in die Ukraine und mit in der Nacht auf Samstag auch dann die US-Hilfe in Bezug auf ein Satellitenunternehmen, auch diese Hilfe gestoppt, Satellitenbilder gestoppt. Die waren sehr wichtig für die Ukraine, um Angriffe im Vorhinein zu erkennen, also ein quasi Frühwarnsystem für Langstreckenangriffe, um sich darauf vorzubereiten und auch Gegenmaßnahmen und Abwehrmaßnahmen einzuleiten. Und also das hat die USA ausgesetzt, diese Satellitenunterstützung und diese Hilfe. Und als Reaktion darauf, direkt darauf in der Nacht, dann von Samstag auf Sonntag und auch von Sonntag auf Montag, hat Russland die Angriffe auf die Ukraine massiv verstärkt und massiv angegriffen. Es gibt erste Zahlen von Toten, viele Verletzte, große Schäden, die angerichtet worden sind in den Regionen. Und laut einigen Offiziellen, auch zum Beispiel von der EU-Vertreterinnen, sowie der EU-Außenbeauftragten Kallas, die meint halt damit, also da ist dann die Frage relativ leicht zu beantworten aus ihrer Sicht, wer hier kein Interesse auf Frieden hat, weil das hat ja zum Beispiel Präsident Trump Zelensky vorgeworfen. Aber in dem Fall, wenn ein Land schon keine Unterstützung mehr hat, also in dem Fall noch geschwächter ist, als die Ukraine schon ist, dann noch die Angriffe zu verstärken und auszuweiten, ist ein relativ klarer Indikator dafür, dass hier es um die tatsächliche Vernichtung geht und nicht um irgendeine Art von einvernehmlichem Frieden oder sonst was. Vor allem hat auch das natürlich für Donald Trump ein paar Probleme, weil er ja gemeint hat, er hat mehrfach mit Präsident Putin gesprochen und er hat ja gemeint, der möchte Frieden. Und das dürfte aber so wenig funktionieren, dass er inzwischen auch schon Präsident Putin gedroht hat mit Sanktionen gegen Russland, wenn die nicht aufhören und wenn er sich endlich an den Verhandlungstisch gesetzt wird. Also das, was zum Beispiel Europa
gegen,
jetzt schon...
Gegen die Ukraine, Sanktionen.
Nein.
Gegen Russland, gegen sich selbst.
Nein.
Also weil du gesagt hast, Präsident Putin.
Trump, okay, Trump, Entschuldigung. Trump hat Putin gedroht und hat gesagt, dass es Sanktionen geben könnte, wirtschaftliche jetzt, wenn hier nicht eine Verhandlungstisch gesetzt wird. Also das, was sein Vorgänger Joe Biden gemacht hat und was auch die EU macht seit vielen Jahren, jetzt von Anfang an. Und ja, das sind die Fakten, die, ich sage es ganz kurz, das sind die Fakten, was ist passiert, was ist die Lage aktuell, wie schaut das aus? USA und Ukraine wollen sich wieder treffen und Verhandlungen fortführen. Zelensky meint, er hofft auf einen guten Verlauf, soll diese Woche noch in Saudi-Arabien passieren. Man ist gespannt, wie es dazu kommt, ob sich da Russland beteiligen wird, wie sich Russland beteiligen wird an diesen Gesprächen und wie auch vor allem die Angriffe weitergehen auf die Ukraine. Gut, jetzt zwei andere Geschichten. Beide sehr, sehr spannend, finde ich. Ein bisschen mehr im Alltag verhaftet für uns. Auf der einen Seite haben wir was Spannendes, nämlich es geht ums Essen.
Ja, und zwar ums Abendessen.
Wichtig.
Ein Ernährungsmythos, sollte das Abendessen die kleinste Mahlzeit des Tages sein, ist hier der Artikel aus dem Standard. Ich habe ja auch ein neues Sprichwort gelernt, vielleicht kennst du das. Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein Edelmann und Abendessen wie ein Bettler.
Was ist das, hast du neu gelernt?
Ich habe das, ihr kanntet das.
Als Kind vom Opa ist mir das jeden Tag gesagt worden.
Oje. Na, also ich habe das jetzt gerade kennengelernt. Viele Diättrends gehen ja auch in diese Richtung, also weniger Essen am Abend, so Intervallfasten, Dinner-Canceling etc. Das Problem ist, entspricht einfach bei sehr vielen Menschen gar nicht dem alltäglichen Tagesablauf. Ja, oft wird das Frühstück ausgelassen, weil man da früh so wenig Zeit hat. Mittagessen ist ein Snack, weil einfach zu mehr reicht es nicht in der Mittagspause. Und dann am Abendessen einfach einmal kräftig reinfuttern. So, und wie schlimm ist das jetzt? Standard hat hier zwei Diätologinnen befragt, Jasmin Eder und Ursula Papst. Ja, es gibt schon Hinweise darauf, auch wissenschaftliche Hinweise darauf, dass der Körper morgens und mittags einfach effizienter die Nährstoffe verarbeiten kann als am Abend. Früher am Tag ist die Insulinsensitivität höher, die Verdauung und die Fettverbrennung, die sind später am Tag ein bisschen reduziert. Das bedeutet, kalorienreiche Mahlzeit am Morgen führt zu einer verbesserten Blutzuckerkontrolle, geringeres Hungergefühl über den Tag verteilt und auch eine bessere Fettverbrennung als beim Abendessen. Ja, auch die Schlafqualität kann darunter leiden. Das kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen. Fettreiche Mahlzeiten ganz spät am Abend, das braucht länger bei der Verdauung. Und dann ist der Stoffwechsel mit der Verdauungsarbeit beschäftigt und das kann den Tiefschlaf beeinträchtigen. Übrigens ganz schlimm eigentlich fürs Schlafen, Alkohol am Abend. Weil der Körper verstoffwechselt Alkohol zuerst und dadurch wird die Verdauungsaktivität und die Fettverbrennung gehemmt. Die findet also später statt und dann auch darunter leidet der Schlaf.
Was jetzt nicht heißt, dass man Alkohol in der Früh trinken soll.
Sollte man natürlich nicht. Sollte nicht der Umkehrschluss sein.
Ja,
aber wer Schlafprobleme hat und sich jeden Abend ein Feierabendbier gönnt, könnte mal drüber nachdenken.
Ja, eins wird schon gehen, aber.
Eins wird schon gehen, ja. Aber es, wie gesagt, es hemmt einfach die Fettverbrennung. Wichtig natürlich, Menschen sind unterschiedlich. Ja, manche Menschen haben gar kein Problem damit, kein Frühstück zu essen. Andere kommen damit überhaupt gar nicht klar über den ganzen Tag. Und insgesamt ist es auch jetzt, das sagen auch die Expertinnen hier, nicht das Ende der Welt, wenn man am Abend eine größere Mahlzeit zu sich nimmt. Problematisch ist es, wenn du einfach den ganzen Tag wenig bis gar nichts isst und dann am Abend einfach eine fette Mahlzeit dir reinstopfst, dann das ist einfach wirklich nicht gut für den Stoffwechsel und darunter leidet die Fettverbrennung, die Verdauung und eben auch der Schlaf.
Wobei es das als Warrior-Diet gibt.
Nur das einmal am Abendessen? Oder ist es am Abend oder einfach einmal am Tag?
Wurscht.
Eine Mahlzeit.
Nur regelmäßig ist quasi auch so eine Art Beschränkung, also auch Intervallfasten eigentlich.
Okay, ja.
Und das gibt es ja in verschiedenen Stundenanzahlen.
Heftiger
und
Intervall.
Und die heftigste Intervall davon ist, glaube ich, 4 Stunden.
Ja.
Kann man sich halt da hinsetzen, wo man gut zum Essen kommt. Die meisten, also das haben wir gemacht, das machst du halt dann natürlich, am ersten kommst du, wie du sagst, gemütlich zum Essen.
Am Abend.
Richtung Feierabend, ja. Abend hin.
Ja. Ja. Und da hast du dann das 4-Stunden-Fenster, wo du reinhauen kannst.
Ja.
Ja. Ich kenne ja auch die 1-0-Diät, wo man einen Tag isst und einen Tag nicht.
Ja, ist alles
viele
alles
spannende Sachen.
Ja,
ich glaube ja theoretisch, dass wenn man wirklich alles immer machen würde, so wie es jetzt gerade wissenschaftlich wieder gesagt wird, da kommt man einfach gar nicht mehr mit. Also da gibt es so viele Ernährungsaspekte und Sachen, die man bedenken kann und muss.
Man muss auch sagen, Ernährungswissenschaft ist extrem komplex und auch extrem schwierig zu erheben. Einfach. Also ernährungswissenschaftliche Studien stehen vor einer Myriade an Problemen. Bis jetzt, wie gesagt, die Hinweise sind, am besten ist es eigentlich einfach am Tag 3 ausgewogene Mahlzeiten, möglichst immer zur gleichen Zeit und auf den Körper und die Bedürfnisse hören. Ja.
Auch immer ein bisschen schwieriger, auf den Körper und die Bedürfnisse hören, weil sonst essen manche nur Pizza, ja. Burger, Schoko. Aber ja, man weiß schon, was man meint.
Darf
ja
man nicht
vor allem Sättigungsgefühl.
Ja.
Gut, und dann noch kurz eine Geschichte und auch ganz spannend, das Thema Langeweile.
Ja, und die Frage, wo langweilen sich besonders viele Menschen und was können die Folgen davon sein? Eine spannende Studie von Forschern jetzt der Uni Wien gemeinsam mit britischen Kollegen. Und zwar mit der Schlagzeile auf der Standard.at. Langeweile bei spirituellen Praktiken wie Yoga mindert positive Effekte. Also oft hilft man sich ja auch gerade in schlechteren Zeiten mit bestimmten Praktiken wie Yoga oder Pilgern oder einem Kirchgang, um da auch wieder Kraft zu tanken und die Krisenzeit besser bewältigen zu können. Und da haben Forscher jetzt herausgefunden, dass es oft passiert, dass man sich dabei langweilt, was zur Folge hat, dass man eigentlich demotiviert ist und letztendlich kann das sogar zur Abkehr führen. Deshalb hat jetzt eben ein Forschungsteam unterschiedliche spirituelle Praktiken untersucht, nämlich Yoga, Meditieren, Pilgern, eine katholische Predigt und die Schweigeübung. Und rausgekommen bei dieser Studie ist jetzt, dass katholische Predigten besonders langweilig sind. Also auf einer Skala von 1 bis 5, da konnte jede Praktik einen Wert erreichen, hat Pilgern zum Beispiel einen Wert von 1,3, also eher nicht langweilig. Katholische Predigten haben einen Wert von 3,6 bekommen. Und da auch die Frage, wie entsteht diese Langeweile, ist ein Mix aus Unterforderung und wenn der Wert der Tätigkeit einfach nicht gesehen wird. Deswegen wird da auch geraten, dass wenn man so spirituelle Praktiken macht, dass man da auch immer wieder ihren Sinn betont, damit es nicht zu einer Unter- oder Überforderung kommen kann, was zu Langeweile führen könnte, was den positiven Effekt mindern würde.
Und beim Yoga ist den Leuten auch langweilig?
Nicht so sehr, aber das kann auch passieren, ja, dass man da vergisst, warum man es eigentlich macht und dann ist man vielleicht in so einer gemütlichen Yoga-Pose, schaut in die Luft und denkt sich, warum?
Das denke ich mir jedes Mal beim Sport, jedes einzelne Mal. Warum eigentlich?
Ich wollte gerade sagen, ja. Also das passiert mir gar nicht selten, dass ich mir denke, warum mache ich das eigentlich?
Da musst du mit dem Geist wirklich komplett Fokus sein.
Das passiert mir, bei einer katholischen Predigt zum Beispiel nie, weil dort bin ich nicht. Ist mir auch nicht fad.
Auch ein Zugang.
Naja, leichter.
Die 88.6 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio88.6.at. 88.6